Mein Bruder Willi wohnt in Kanada, verheiratet mit Lea, und er hat vor kurzem in unserer Familien-WhatsApp-Gruppe ein Video gepostet. Und dieses Video möchte ich euch gerne zeigen. Es ist leider nicht sehr scharf, aber ich hoffe, ihr erkennt, worum es da geht. Lasst es einfach mal auf euch wirken.
Vielleicht machen wir es nochmal von vorne. Ja, okay.
Wie gesagt, das Video ist nicht sehr scharf. By the way, ich habe die Erlaubnis, das Video zu zeigen. Habe ich mir extra eingeholt. Und eine kurze Frage in die Runde. Wer weiß, worum es hier geht? Wer hat diese Botschaft verstanden? Einfach mal reinrufen, bitte. Ja, bitte? Bitte, ja. Es wird ein Mädchen. Ganz genau. Also sie sind schwanger und bis zu dem Zeitpunkt wussten sie noch gar nicht, was es wird, Junge oder Mädchen. Und sie haben da also auf sehr kreative Weise für sich das Geheimnis gelüftet. Und dazu kam dann noch diese Nachricht von meiner Schwägerin Lea. Wir haben erfahren, auf wen wir uns freuen dürfen. Ich lag komplett daneben, Willi hat gewonnen. Ihr Lieben, es gibt Botschaften ohne Worte, die wir sofort verstehen. Also wenn im Vatikan weißer Rauch aufsteigt, dann wissen alle, zumindest die, die wissen, was es bedeutet, ein neuer Papst wurde gewählt. Wenn ein Mann vor einer Frau kniet, dann läuten demnächst die Hochzeitsglocken. Und wenn Norbert Müller im Frühjahr vor die Gemeinde tritt, dann wissen alle, der nächste Garteneinsatz steht demnächst an. Norbert, ich hoffe, du verzeihst mir. Wo ist er? Da ist er. Bei den Temperaturen wahrscheinlich eher nicht. Aber es gibt Botschaften ohne Worte, da muss man nicht viel zu sagen, die versteht jeder sofort. Und wenn jemand vor Jerusalem auf einen Esel steigt und nach Jerusalem hineinreitet, dann ist doch klar, was passiert. Der König kommt. Diese Botschaft, zumindest für die Insider, war unmissverständlich. Nicht jeder versteht diese Botschaft natürlich. Man muss die Hintergründe kennen. Ich meine, wenn im Vatikan weißer Rauch aufgeht, könnte man ja auch meinen, draußen ist kalt, der Winter ist zurückgekehrt, wir machen das Feuer an, um uns zu wärmen. Natürlich kann man das auch missverstehen. Aber wer die Hintergründe kennt, versteht solche Botschaften ohne Worte. Und stell dir vor, du bist in der Stadt unterwegs, vielleicht hier in Rheinbach oder wo auch immer du herkommst, vielleicht in Jerusalem selbst, und plötzlich aus dem Nichts rastet um dich herum die Menge aus. Ja, so als würde Bayern gegen Dortmund 5-0 gewinnen, Klammer auf, die Schmach sitzt immer noch sehr tief, Klammer zu. Die Menschen fangen einfach um dich herum an zu feiern und zu tanzen. Sie wedeln mit Palmzweigen, wir haben das wunderschön gesehen bei den Kindern heute. Sie rollen einen Teppich aus Kleidern aus und du stehst nur verdattert da und verstehst nur Bahnhof. Und fragst dich, was geht denn hier ab? Versteckte Kamera oder sowas? Und was soll dieses Hosianna? Nur weil sich da einer auf einen Esel setzt und nach Jerusalem hineinreitet. Was bedeutet das? Was geht hier ab? Aber für die Insider damals war sofort klar, was da passiert. Wer sich in den alttestamentlichen Schriften auskennt, der versteht diese Botschaft. Ohne Worte. Man muss sie ihm nicht erklären. Da klingeln sofort die Worte des Propheten Zacharja in den Ohren, die er 500 Jahre zuvor gesprochen hat. Juble laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht, er ist siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Und dann heißt es weiter, ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Auch der Kriegsbogen wird zerstört. Euer König wird den Völkern den Frieden verkündigen. Seine Herrschaft wird sich von Meer zu Meer und von Euphrat bis zu den Enden der Erden erstrecken. Und die Leute denken an diese Worte, sie haben sie förmlich vor Augen. Und genau das passiert hier gerade. Jesus reitet auf einem Eselfohlen in Jerusalem ein, demütig und friedlich, nicht wie ein großer Herrscher auf seinem edlen Ross, nein, auf einem Esel. Und man fragt sich, könnte er es sein? Ist er vielleicht der lang ersehnte Friedenskönig, seitdem wir so lange warten? Und für viele, die Jesus vorher schon kannten, die vielleicht mit ihm unterwegs waren, die ihn erlebt haben, was er getan hat, was er gesagt hat, für viele ergibt das alles hier plötzlich Sinn. Die vielen Wunder, die er getan hat, die vielen Menschen, die er geheilt hat. Und zuletzt, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, aber zuletzt hat er einen Toten wieder lebendig gemacht, Lazarus, seinen Freund. All das deutet doch auf den Messias hin. Und mancher hat es vielleicht vorher schon geahnt. Aber zumindest hat man in Jesus bisher einen Propheten gesehen. Er fragt die Jünger einmal, für wen halten die Leute mich eigentlich? Und die Jünger antworten, manche halten dich für Johannes den Täufer, manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Kurzum, für viele war Jesus sowieso schon so etwas wie ein Superheld. Und ich habe ja ein tolles Bild dafür mitgebracht. Aber spätestens jetzt, hier vor Jerusalem, als Jesus auch noch zum Eselreiter wird, da macht es bei vielen endgültig Klick. Scheinbar war das hier irgendwie das fehlende Puzzleteil und plötzlich erkennen sie, er ist es. Er muss es sein. Er ist der Messias. Alles deutet darauf hin. Alles passt irgendwie zusammen. Und dann tun sie, was man tut, wenn der lang ersehnte König kommt. Man rollt den roten Teppich aus und man fängt an, ihn zu bejubeln und zu feiern, und du stehst da am Rande da und denkst, was geht denn hier ab? Und nur so am Rande die engsten Freunde, und da befinden wir uns dann vielleicht in bester Gesellschaft, die engsten Freunde von Jesus, seine Jünger, haben erst auch nicht verstanden, was da losgeht. Ja, Johannes verrät uns das, wenn er sagt in Johannes 12, Vers 16, dieses Wort erfüllte sich damals, also diese Verheißung von Zacharja, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Sie haben auch nicht kapiert, was passiert hier gerade. Und dann heißt es später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbar war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Und ihr Lieben, deshalb feiern wir Palmsonntag, deshalb erinnern wir uns an Palmsonntag, deshalb ist Palmsonntag so bedeutsam. Warum? Weil Jesus sich hier in der Öffentlichkeit zum ersten Mal als der verheißene Messias outet. Das ist der Wendepunkt in seinem Leben, der Wendepunkt, der schließlich zum Höhepunkt am Kreuz führt. Bisher hat er sich zurückgehalten, sich bedeckt gehalten, seine Identität verschwiegen. Und die Menschen glaubten, er sei ein Prophet, ein Rabbi, ein Superheld. Für seine Kritiker war er nur der Zimmermann mit einem Dachschaden. Aber dass er der von Gott gesandte Friedenskönig ist, das war bisher geheim und das sollte auch geheim bleiben. Und so fragt er, nachdem er die Jünger gefragt hat, was halten die Leute eigentlich von mir, fragt er auch die Jünger, was haltet ihr denn von mir? Und wie aus der Pistole geschossen, antwortet Petrus, der sowieso so diese Persönlichkeit, diesen Charakter hatte, sofort vorschnell auch Stellung zu beziehen. Und er sagte, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Jünger wussten Bescheid. Sie hatten das Geheimnis durchschaut. Sie hatten erkannt, wer Jesus ist. Aber es sollte geheim bleiben und deshalb heißt es dann weiter, Jesus schärfte den Jüngern ein, niemand zu sagen, dass er der Messias ist. Sie sollten das Geheimnis für sich behalten, weil die Zeit noch nicht gekommen war, weil die Zeit noch nicht da war, das öffentlich zu machen. Aber hier, Palmsonntag, hier lüftet Jesus sein Geheimnis und er gebraucht dafür keine Worte. Es funktioniert ohne Worte. Er lässt einfach die Propheten des Alten Testaments für sich sprechen. Er muss nur auf einen Esel steigen und nach Jerusalem reiten. Und die Menge fängt an zu feiern, zu jubeln und ruft: Hosianna, gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Ohne Worte. Die Zeit war reif. Es war Zeit für Jesus, an die Öffentlichkeit zu treten. Und wer sich das so vorstellt, schauen wir uns die heutige Weltlage an. Überall sehen wir und erleben wir, jetzt vor kurzem erst wieder, wird geputscht. Andere Herrscher setzen die einen Herrscher ab. Und natürlich kann das einen regierenden Herrscher nicht gefallen, wenn plötzlich jemand daherkommt und sagt, ich bin der neue König, ich bin der König der Juden. Und natürlich ist es eine Provokation, auch für die geistliche, für die religiöse Elite in Jerusalem, wenn da jemand herkommt und sagt, ich bin der Messias. Er sagt es zwar nicht mit eigenen Worten, aber er zeigt das ganz offensichtlich, indem er sich auf den Esel setzt. Jesus provoziert hier ungemein. Und er ist schon länger den Herrschenden ein Dorn im Auge. Wir kennen das. Immer wieder konfrontiert er sie, immer wieder stellt er sie bloß. Auf der anderen Seite versuchen sie immer wieder, ihnen eine Falle zu stellen oder ihn irgendwie mundtot zu machen. Aber als Jesus sich hier vor Jerusalem auf den Esel setzt und wie in Königsmanier, wie König Salomo, das kommt natürlich auch in den Sinn, nach Jerusalem hineinreitet, bringt es das Fass endgültig zum Überlaufen. Dazu noch die Tempelaustreibung. Und das war's. Die religiösen Führer haben genug. Schnauze voll. Das Maß ist voll. Wir werden gegen ihn vorgehen. Und deshalb ist diese Situation hier vor Jerusalem auch der Wendepunkt, der jetzt letztlich zum Kreuz führt. Und so kommt es am Ende anders als erwartet, anders als die Menge es erwartet hat. Sie hat ihn als König begrüßt, aber statt als König zu regieren, wir wissen das, stirbt er einen grausamen Tod. Und ich habe darüber nachgedacht und dachte, also ganz ehrlich, das hätte man auch vorher wissen können. Ja, also wer sich gegen Herodes anlegt oder mit Herodes anlegt, wer sich gegen die Römer auflehnt, weil das war eine ganz klare Provokation, wer sich mit den religiösen Führern anlegt, der muss wissen, dass er am Ende den Tod eines Putschisten, eines Aufrührers stirbt. Und Jesus, heute sage ich dir, so weit hätte es gar nicht kommen müssen. Wenn du nicht auf diesen bescheuerten Esel gestiegen wärst und nach Jerusalem hineingeritten wärst, dann hättest du gar nicht leiden und sterben müssen. Auf der anderen Seite, wenn du schon provozierst, dann doch richtig. Ja, wenn wir wirklich daran glauben, und wir haben das eben auch gesungen, ja, der die Wellen und den Sturm bezwingt, der die Macht und die Gewalt in der Hand hat, wieso nutzt er denn nicht seine Superheldenkräfte? Und diesen Vorwurf muss er sich dann später am Kreuz dann auch anhören, ja, als sie ihm zurufen, wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir doch selbst und steig herab vom Kreuz. Anderen hat er geholfen. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Er sagt doch, er ist der König von Israel. Soll er doch vom Kreuz herabsteigen? Dann werden wir an ihn glauben. Und die Spötter haben recht. Jesus hätte die Macht dazu. Ja, als Petrus bei der Verhaftung von Jesus das Schwert ergreift und einem Soldaten das Ohr abhaut, da sagt Jesus zu ihm: Petrus, steck dein Schwert zurück. Oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und dass er mir sofort mehr als 12 Legionen Engel zur Seite stellen würde? Ja, das sind mehr als 72.000 Engel. Oder um es anders zu sagen, der hätte mir seine ganze Schar geschickt, unendlich viele. Ja, mit anderen Worten, Petrus, glaubst du wirklich, dass ich denen hilflos ausgeliefert bin? Genau das bin ich eben nicht. Ich habe die Macht in meinen Händen. Ich habe meinen Vater im Himmel an meiner Seite, der alles im Griff hat, dem nichts entgeht. Nicht ich werde ausgeliefert, sondern ich liefere mich selbst aus. Und ihr Lieben, das ist die Botschaft von Palmsonntag. Palmsonntag bedeutet, indem Jesus da auf den Esel steigt und als König nach Jerusalem reitet, liefert er sich selbst ans Kreuz. Darum geht's. Er verzichtet freiwillig auf seine Macht und geht mit voller Absicht diesen schweren Weg. Und dann lässt er sich an das Holz nageln, das er selbst als Schöpfer geschaffen hat. Von Menschen, die er selbst als Schöpfer geschaffen hat. Und heute wissen wir natürlich, warum Jesus diesen Weg gegangen ist. Wir feiern das am Karfreitag und dann die siegreiche Auferstehung am Ostersonntag. Er ist gekommen, um für uns zu sterben. Das war von Anfang an seine Bestimmung. Aber stellen wir uns das einmal vor. Stellen wir uns einmal vor, was wäre, wenn Jesus sich nicht als Messias geoutet hätte? Was wäre, wenn er den leichteren Weg gewählt hätte, am Kreuz vorbei? Und Jesus selbst gibt eine Antwort darauf. Nachdem er Petrus mit dem Schwert zurückgepfiffen hat, sagt er ihm: Wie würden sich dann aber die Voraussagen der Schrift erfüllen, nach denen es so geschehen muss? Ja, mit anderen Worten, Petrus, wenn ich mich jetzt aus dem Staub mache, dann ist Gottes Friedensreich gescheitert. Dann sind die Messias-Verheißungen null und nichtig. Dann ist all das, was die Propheten jahrhundertelang angekündigt haben, da wird der Messias kommen, ein Friedenskönig, der euch Heil und Rettung bringt. All das ist aus und vorbei, wenn Jesus hier sich aus dem Staub machen würde, seine Macht vielleicht nutzen würde, um dem Kreuz zu entgehen. Und deshalb entscheidet Jesus sich hier für den schweren Weg, weil es ohne ihn keine Rettung gibt, weil es ohne ihn keinen Frieden gibt. Wir wären immer noch gefangen in unserer Schuld, ohne Ausweg, ohne Perspektive, ohne Gott. Und damit wird Palmsonntag, das, was wir heute feiern, etwas zutiefst Persönliches. Nicht nur irgendein historisches Ereignis, nicht nur ein besonderes Kapitel der Weltgeschichte, nicht nur irgendwie eine Fußnote in der Biografie von Jesus. Palmsonntag wird etwas zutiefst Persönliches, weil Jesus für dich auf den Esel gestiegen ist. Für dich hat er sich als Messias geoutet. Für dich hat er Stellung bezogen. Für dich ist er diesen schweren Weg gegangen, damit du und ich, damit wir Frieden und Versöhnung finden mit Gott. All das ohne Worte. Aber diese eine Tat spricht für sich. Sie ist eindeutig und man muss sie nicht erklären. Es ist diese eine Botschaft, die dahinter steht: Ich tue es für dich, weil ich dich liebe. Das ist Palmsonntag. Ich oute mich für dich, weil ich dich liebe. Letzten Dienstag, vor 74 Jahren, wurde Dietrich Bonhoeffer von den Nazis ermordet. Und der ein oder andere kennt ihn und kennt auch seine Geschichte. Dietrich Bonhoeffer war Mitinitiator der Bekennenden Kirche, gehörte zur Widerstandsbewegung und bezog öffentlich Stellung zur sogenannten Judenfrage, setzte sich für Juden ein in einer Zeit, wo es lebensgefährlich war. Und am Ende war er sogar einer der Mitwisser des gescheiterten Hitler-Attentats. Und man kann sich vorstellen, in einer Zeit, als Hitler noch regierte in der Nazi-Herrschaft, da war er oder stand er ständig in Gefahr, lebte in Lebensgefahr, weil er sich so öffentlich gegen Hitler, gegen das Nazi-Regime wendete. Und schließlich brachte es ihn dann auch als Verschwörer ins Gefängnis. Und Bonhoeffer wusste instinktiv, das war's. Also wenn nicht noch ein Wunder geschieht, dann werde ich hier im Gefängnis sterben. Und so kam es dann auch. Am 9. April 1945 wurde er von den Nazis erhängt. Bonhoeffer hat am eigenen Leib erlebt, was Palmsonntag bedeutet. Er wusste, wie gefährlich es ist, sich gegen Hitler und das Nazi-Regime zu stellen. Er wusste, dass es ihm sein Leben kosten könnte. Und man fragt sich, warum hat er nicht einfach die Klappe gehalten? Warum hat er nicht einfach die Füße stillgehalten? Hätte ruhig, wohlhabend, es ging ihm gut, sein Leben führen können. Warum ist er nicht einfach passiv geblieben? Dann wäre ihm nichts passiert. Und das sind die Fragen, die einem kommen, wenn es darum geht, sich zu bekennen. Tue ich's oder tue ich's nicht? Setze ich mich auf den Esel und oute mich als Jesus-Nachfolger oder bleibe ich einfach bei der jubelnden Menge stehen und lasse mich vom Wind treiben? Tue ich's oder tue ich's nicht? Und das ist eine Frage, die wir alle, wenn wir Jesus konsequent nachfolgen wollen, die wir alle uns irgendwann stellen werden. Und für Bonhoeffer war das aber keine Frage. Sein Lebensthema, wir wissen das, war Nachfolge. Es gibt das berühmte Buch über die Nachfolge, das er geschrieben hat. Das war das, was ihn bewegt hat. Und da gab es für ihn keine Kompromisse. Für ihn war klar, entweder bekenne ich mich für Jesus oder zu Jesus mit allem, was dazugehört, oder ich lasse es bleiben. Und er hat es einmal so ausgedrückt: Wollen wir ihn, also Jesus Christus, wollen wir ihn haben, dann beansprucht er Entscheidendes über unser ganzes Leben zu sagen. Wir verstehen ihn nicht, wenn wir ihm nur eine Provinz unseres geistigen Lebens einräumen, vielmehr nur dann, wenn wir es an ihm allein orientieren oder ein glattes Nein sprechen. Und es klingt erstmal etwas kompliziert. Das muss erstmal sacken und in die Tiefe gehen. Aber was Bonhoeffer hier auf den Punkt gebracht sagt, entweder lebst du ganz für Jesus und unterstellst dein ganzes Leben seiner Führung, seinem Willen, oder aber lass es ganz bleiben. Und er war an dieser Stelle radikal. Und Bonhoeffer selbst entschied sich, wie wir wissen, im Nachhinein für dieses Leben für Jesus. Er lebte quasi nach dieser Devise, die wir in Matthäus 6,33 nachlesen, wo es heißt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Wir haben das gerade auch ganz in diesem beeindruckenden Lied gesungen. Diese Zeile: völlig sein eigen, nichts suche ich mehr. Darum geht's hier. Sich voll und ganz dem Willen Gottes auszuliefern und zu sagen: ich folge dir nach, egal was kommt. Nach dieser Devise hat Bonhoeffer gelebt und genau diese Haltung hat ihm am Ende das Leben gekostet. Ihr Lieben, das muss man wissen, wenn man auf den Esel steigt und sich für Jesus outet. Man eckt an. Man bekommt auch Gegenwind. Wer auf den Esel steigt und für Jesus Stellung bezieht, der wird nicht nur bejubelt und gefeiert. Das kann auch mal passieren. Aber die Stimmung kann auch umschlagen. Und Gott sei Dank leben wir in einem Land, wo Religionsfreiheit herrscht, wo wir unseren Glauben frei und offen ausleben dürfen. Niemand muss um sein Leben fürchten. Und trotzdem erleben wir, dass auch hier bei uns der Glaube etwas kosten kann. Also da, wo ich Jesus zu meiner Nummer eins mache, dann kann das Freundschaften zerstören. Wo ich mich zu Jesus bekenne, kann mein Ansehen in der Gesellschaft leiden. Und das erleben wir immer wieder in den Medien. Wenn Menschen sich für Christus und seine Werte, wenn sie sich dafür aussprechen. Wo ich seine Werte vertrete, kann es meine Karriere kosten. Es kann einen Karriereknick bedeuten. Ich kann sogar meinen Job verlieren. In anderen Ländern sitzen Christen im Gefängnis, werden gefoltert, umgebracht, nur weil sie den Mut, die Courage haben, sich auf diesen Esel zu setzen. Wenn auch mit großer Angst, absolut verständlich, mit stotternden Knien. Und C.S. Lewis schreibt: ihr werdet nie wissen, wie sehr ihr wirklich von etwas überzeugt seid, bis die Wahrheit oder Falschheit dieser Überzeugung eine Frage von Leben oder Tod für euch wird. Und das bringt's auf den Punkt. Erst wenn unser Glaube etwas kostet, werden wir wissen, wie ernst es uns mit Jesus ist. Das hat Bonhoeffer durchbuchstabiert. Das haben viele andere Märtyrer der Kirchengeschichte durchbuchstabiert. Und wir erleben das vielleicht nicht in dieser gravierenden, tragischen Art und Weise, aber doch in unterschiedlicher Art und Weise auch persönlich. Jeder, der sagt, ich möchte mit Jesus leben, wird an diese Punkte im Leben kommen, wo er sich entscheiden muss. Setze ich mich auf den Esel oder bleibe ich als Jubelnder einfach da stehen? Aber das Schöne ist, und das ist das Hoffnungsvolle, über all dem Leid, was auch damit einhergeht, mit all dem Gegenwind, den wir auch erleben werden, Bonhoeffers größter Trost war Christus selbst. Bei allen Ängsten, bei allen Zweifeln, bei allen schlotternden Knien. Und wir kennen seine Gedichte, wir kennen seine Aufzeichnung aus dem Gefängnis, die Unsicherheit, die ihn umtrieben hat. Dieses Gefühl, dass Gott ganz weit weg ist, bei all dem wusste er, sein Leben liegt in Gottes Hand. Was immer sie ihm auch antun würden, er kannte das Ziel seiner Reise. Er wusste, wie es endet. Und so kann er mit seinen letzten Worten sagen, das sind die letzten Worte, die von ihm überliefert sind. Er sagt zu einem Mitgefangenen, bevor er hingerichtet wird, das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Das ist das, worauf er hinausgelebt hat. Was ihm Hoffnung gegeben hat, was ihn angetrieben hat, zu wissen, das ist nicht alles. Das ist das Ende, aber für mich der Beginn des Lebens. Und so möchte ich dir heute am Palmsonntag diese eine Frage mitgeben, eine ganz persönliche Frage, mitgeben in die Karwoche. Denk drüber nach, beweg sie in deinem Herzen, mach sie zu deinem Anliegen in dieser Woche, nämlich diese Frage, wo stehst du? Sitzt du auf einem Esel oder stehst du als Zuschauer daneben? Und ich möchte uns herausfordern, so wie Christus sich für uns bekannt hat, so wie Christus Ja zu uns gesagt hat, dass wir mutig werden, Ja zu ihm zu sagen, uns zu bekennen, wenn die Zeit da ist. Was immer das auch für dich bedeutet, ich weiß es nicht. Vielleicht bedeutet es für den einen oder anderen, den nächsten Schritt im Glauben zu gehen und sich taufen zu lassen. Taufen heißt sich bekennen. Heißt Ja zu Gott zu sagen, in der Öffentlichkeit. Und ich möchte dich einladen, wenn das dein Schritt ist, 19. Mai, herzliche Einladung, sprich mich an. Oder vielleicht musst du bei der Arbeit etwas klarstellen, Farbe bekennen, mit etwas aufräumen. Ich möchte dir Mut machen, weil Christus es uns vorgemacht hat. Und bei der Wolke der Zeugen, wie es im Hebräerbrief auch so schön heißt, dass diese Wolke der Zeugen uns ermutigt, trotz unserer Angst, unserer Unsicherheit, diesen Weg zu gehen, Jesus nachzufolgen. Weil nur der, der Jesus wirklich nachfolgt, ist ihm wirklich nah. Und zum Trost möchte ich dir sagen, denke daran, Gott kann auch dir 12 Legionen Engel senden. Was auch passiert, dein Leben liegt in seiner Hand. Amen.